ARD.
Würdest du auch mit einem Ruderboot über einen einsamen See fahren, um Stefan Raab zurück ins Fernsehen zu holen?
Ganz sicher nicht. Völlig krass. Ich habe wirklich überhaupt nicht realisiert, dass der eigentlich gar nicht mehr da war.
Unmoralische Kunst finde ich absoluten Bullshit. Vielleicht ist es das, was es braucht, um bei den Leuten endlich, du schüttelst jetzt schon mit dem Kopf, jetzt sei doch nicht so, sei doch nicht so pessimistisch, um endlich ein Bewusstsein für, ach, dann sag halt.
Ich glaub's nicht.
Wenn schon nicht Schokolade.
Dann der Kaffee.
Ich glaube tatsächlich, dass wir Verbote brauchen, dass es nicht anders geht.
Wie du all meine Hoffnungen zerstörst, ist das furchtbar.
Und dann habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, aber ich mach's trotzdem.
Extra 3. Bosettis Woche.
Stefan!
Stefan! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Elton diesen Podcast eröffnet. Vielleicht machen wir das jetzt immer. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und heute bei mir zu Gast ist eine Frau, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Ich glaube, sie muss mir gleich verraten, seit wie vielen. Ich kenne sie von den Bühnen dieses Landes. Das sagt man, glaube ich, so. Ich kenne sie aus dem Fernsehen, aber vor allem kenne ich sie von etwas zu lang geratenen Gesprächen im Backstage. Ja. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen, aus der ARD Ladies Night zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr sie vom Dreisat-Festival oder weil ihr sie schon live auf der Bühne gesehen habt. Sarah Hackenberg ist heute da. Hi.
Hallo, Sarah.
Du musst mir mal sagen, seit wann wir uns kennen.
Ich weiß es auch nicht. Weißt du, wir haben uns kennengelernt bei Gerburg Janke.
Ich hatte den Verdacht.
Ja.
Und das ist, also das muss man vielleicht kurz erklären, das ist tatsächlich keine Seltenheit, dass sich Frauen in der Kabarettszene untereinander bei Gerburg Janke kennengelernt haben.
So ist es.
Ne? Weil es, also es ändert sich ja ein wenig, glücklicherweise. Natürlich wie immer nicht schnell genug, aber es ist ja eine gute Entwicklung, dass es jetzt nicht mehr gesetzt ist, dass keine Frau zu irgendwelchen Shows eingeladen wird oder wenn dann nur eine Frau. Aber es war sehr lange so. Das heißt, wenn du als Frau irgendwo warst, dann hast du halt die ganzen Männer kennengelernt, aber die
Frauen nie die anderen Frauen, genau.
Genau. Ja. Und Gerburg Janke macht ja schon seit vielen, vielen Jahren nicht nur, also sie hat ja die Ladies Night gemacht, wo nur Frauen aufgetreten sind, aber das eben auch als Live-Touren gemacht und macht das immer noch. Und da trifft man dann die ganzen Frauen.
Genau, und ich weiß noch, dass wir so viel und lange gequatscht haben, dass Gerburg zu uns gesagt hat, euch lade ich nie wieder zusammen ein.
Das stimmt, das hat sie gesagt. Und wir haben gelacht.
Ja, und das war dann
möglicherweise
hat sie uns seitdem nie wieder zusammen eingeladen.
Aber ich kann sie verstehen.
Wir haben sogar einen Zug verpasst einmal. Wir standen am Gleis und haben Zug verpasst, weil wir uns verquatscht haben und nicht mitgekriegt haben, dass der auf der anderen Seite fuhr.
Ach, scheiße. Ja, okay, mal gucken, wie das. Ich muss gleich einen Zug kriegen.
Ja, okay,
ich muss nämlich zum Fernseh-Extra 3, das natürlich viel unwichtiger ist als
natürlich.
Der Extra der Podcast. Ja, aber es wäre trotzdem ganz gut, wenn ich den kriegen würde. Wir werden sehen. Erste und wichtigste Frage für heute: Würdest du auch mit einem Ruderboot über einen einsamen See fahren, um Stefan Raab zurück ins Fernsehen zu holen?
Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Du hast mir ja gestern die Themen geschickt für heute und das erste Thema war kurz, Stefan Raab hat ein Comeback und da habe ich gedacht, echt krass, war der weg? Ich habe, also völlig krass, ich habe wirklich überhaupt nicht realisiert, dass der eigentlich gar nicht mehr da war.
Du hast nicht gemerkt, dass er weg ist.
Ja, das verrückt. Das ist, also es liegt vielleicht lustig. Auch so ein bisschen dran, weil ich einfach auch gar nicht so viel Comedy, Kabarett, so typische Sendung so gucke. Also vielleicht liegt es auch daran. Und ich habe mitgekriegt, dass Puffpuff seine Sendung übernommen hat. Das habe ich auch mitgekriegt. Aber dass es bedeutet, dass er dann nicht mehr da ist oder nichts anderes mehr macht, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mitgekriegt.
Lustig. Also ich hätte jetzt auch gedacht, naja gut, was Stefan Raab macht oder nicht macht, muss man nicht mitbekommen. Aber so, weil du ja in dieser ganzen Szene, nennt man ja drin bist, hätte ich eben auch gedacht, dass du mitbekommen hast, dass Sebastian Puffpuff TV Total übernommen hat.
Genau, das habe ich mitgekriegt.
Und das hat dich nicht gewundert. Da hast du gedacht,
nee, ich habe gedacht, da macht halt Stefan Raab irgendwas anderes. Ne? Das ist ja oft so. Also Puffpuff hatte ja auch eine andere Sendung, die macht jetzt auch jemand anderes. Also insofern hätte es ja sein können, dass er irgendwas anderes macht. Und aber dass er tatsächlich bewusst, er hat sich ja dann wahrscheinlich bewusst entschieden, rauszugehen, oder?
Mhm.
Ja, guck,
ich glaube schon.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, ich habe, glaube ich, den Moment auch nicht so bewusst mitbekommen, aber er hat mir sehr gefehlt. Ich habe keinen großen Bezug zu Stefan Raab, ich habe auch keinen großen Bezug zu diesem geplanten Comeback. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass er sich jetzt wieder prügeln will, auch mit derselben Boxerin und habe irgendwie gedacht, oh, kommt mir jetzt gar nicht so originell vor, aber das finde ich alles überhaupt nicht interessant. Was ich eigentlich nur interessant finde, ist, was für eine Bedeutung Prominente für einen selbst haben, also in der Wahrnehmung. Ne? Also Stefan Raab war so, weiß ich nicht, wie alt ich da war, als der sehr präsent war, gefühlt 16 oder so. Ich keine Ahnung, ob das stimmt.
Ja.
Vielleicht auch 20 schon, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das heißt, der war halt lange weg. Und jetzt kommt er so wieder und ich denke so, der muss doch Mitte 70 sein. Und der ist, ich habe ihn gegoogelt und gestalkt, der ist 57, der ist gar nicht so alt. Was auch nur eine 40-Jährige sagen kann, der ist gar nicht so alt.
Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass er noch jünger ist.
Ach, lustig.
Ja. Aber also vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich mich einfach null für Stefan Raab interessiere.
Ich habe jetzt auch nicht jedes Jahr seinen Geburtstag gefeiert, sondern ihn nur jetzt gegoogelt. Ja, aber ich finde halt einfach so lustig, weil gerade Leute, die wirklich sehr berühmt sind, die da geht ja auch gar nicht so selten eine gewisse Arroganz mit einher. Und ich finde sowas so schön erdend, gerade für wirklich sehr berühmte Leute, wenn sie sich diese Gedanken machen würden, dass, also was die Funktion von Prominenten für andere Menschen ist. Nämlich zum Beispiel einfach zu denken, ah, der, sowas wie du jetzt, ach, der war weg. ne?
Ja,
oder, der ist doch schon ewig weg, den gibt's noch. Sowas, ne?
Ja,
also
genau,
die am Ende doch zum ganz großen Teil absolute Bedeutungslosigkeit für den Alltag, das finde ich schön, das gefällt mir. Und das ist, was ich quasi aus dieser Geschichte. Ansonsten, klar, der ist Medienprofi, der inszeniert das jetzt gut, das finde ich jetzt, das ist völlig okay, kann er ja machen, habe ich gar nichts gegen, finde ich aber auch nicht spannend. Aber das finde ich irgendwie schön. Das hat sowas. Ach, den
ja,
gibt's
also,
auch noch.
Ja. Also ich gehöre definitiv nicht zu dieser. Ich habe das auch nie, ich hatte nie irgendwie so eine, ich war nie Fan von einer Musikgruppe, die, für die ich alles getan hätte, für die ich mich umgebracht hätte oder auch nur annähernd. Also, oder eben alleine über den See. Wobei ich übrigens es total schön, glaube ich, fände, alleine über den See zu rudern. Aber ich würde es halt nicht für Stefan Raab machen, sondern für mich, weil ich irgendwie Bock drauf habe.
Es wäre auch super verstörend, einfach diese Stille zu durchbrechen mit lauten Rufen nach Stefan Raab. Würde ich auch
Schlimm.
Mich eher gegen entscheiden.
Ja,
allein
ja.
schon für die Fische.
Das beruhigt mich, ja.
Ich will auch gar nicht lange über Stefan Raab sprechen. Ich möchte mit dir eigentlich viel lieber darüber sprechen, was andere Leute auf der Bühne machen. Zum Beispiel du. Nein, es ist von ein paar
Wochen. Das weiß ich immerhin, guck.
Ja, siehst du, ich habe gedacht, Stefan da bist du informiert.
Ja. Da habe ich mich informiert.
Ja, du hast gar keine lange Pause gemacht und wenn, dann wärst du informiert gewesen.
Genau.
Es ist vor einigen Wochen ein Video von einem deiner Auftritte viral gegangen. Das Video stammt, glaube ich, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aus dem Jahr 2017.
Gut recherchiert.
Ne? Hier, voll Profi, guck an. Und es ist ein Video, wir hören uns jetzt dieses Video an. Man kann Videos anhören. Bei einigen
das
funktioniert
zumindest.
Das besser, bei anderen schlechter. Bei dem funktioniert es aber ganz gut.
Vielen Dank. Ich habe was ganz Interessantes rausgekriegt. Hört mal das hier. Das ist ein düsterer D-Moll-Akkord. D-Moll ist die Tonart von Mozarts Requiem oder Schuberts Der Tod und das Mädchen. Ganz viele Gewitterszenen in der Oper sind auch geschrieben worden in D-Moll. Wenn dieser Akkord jetzt wenigstens aufsteigend aufgebaut wäre, hört ihr, da gibt's noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Aber rückwärts, da schwingt noch was Teuflisches mit. Und das ist nichts anderes als A, F, D.
Wie viele Leute haben das inzwischen angeschaut?
Also auf Instagram sind es, glaube ich, 7,5 Millionen.
Das sind gar nicht so wenige. Das sind mehr als Stefan Raab in 3 Tagen Follower
gesammelt hat. Ja, genau. Sieht man mal.
Ja, genau.
Vielleicht sollte man doch einfach mit Inhalten trumpfen.
Ja,
nicht mit Boxkämpfen. Ja, es scheint doch zu funktionieren.
Aber weißt du, man muss das ja auch gar nicht gegeneinander aufwägen, weil es ist ja, was ich gerade getan habe. Ne? Aber egal. aber es ist ja ein, sagen wir mal, es ist ja fast ein anderer. Es sind ja zwei unterschiedliche Jobs,
absolut.
Die ihr beide habt. Ne?
Absolut.
Kann man so sagen.
Absolut.
Als ich dich gefragt habe, ob du in meinen Podcast kommen möchtest, hast du gesagt, dass du es gar nicht gewöhnt bist, öffentlich mit Leuten über Politik zu reden.
Genau, öffentlich.
Genau, und ich finde das interessant, weil ich ja weiß, dass du nicht öffentlich ein sehr politischer Mensch bist, dass du auch politische Sachen, nicht nur, aber auch politische Sachen auf der Bühne machst.
Ja.
Aber du meintest im Gespräch.
Genau. da wurde ich einfach noch nie dazu befragt. Also du kennst ja die Ladies Night. Ne? Und da gibt es keine Interviews, sondern da macht man 7 Minuten Nummern und die wählen aus, welche. Und es werden immer die unpolitischsten Nummern ausgewählt. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Nur diesen AfD-Akkord, den durfte ich tatsächlich machen. Und ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin noch nie öffentlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemand öffentlich, also gut, ich bin jetzt vielleicht auch einfach nicht so oft in Podcasts unterwegs, vielleicht liegt es auch da.
Ja, wer weiß, vielleicht ist das. Aber bei der Ladies ist es interessant, weil bei mir sagen sie nicht, sie wollen was Unpolitisches, sondern mich laden sie dann für was Politisches ein.
Weil inzwischen du dafür stehst und ich glaube, ich stehe eben einfach immer noch für lustige Lieder und lustige Lieder können sehr politisch sein und sehr gesellschaftskritisch sein, aber sie können eben auch das Thema Familie behandeln und dann entscheidet sich die Ladies Night meistens eher für das Thema Familie.
Dieses Video, das wir gerade gehört haben, das ist ja nicht 2017 viral gegangen, sondern jetzt gerade Anfang des Jahres, als diese große Protestwelle war gegen die AfD.
Ja, so ist es.
Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand? Gibt es da noch, also es gibt noch Proteste, aber wahrscheinlich nicht mehr mit ganz so viel.
Genau, ist der deutlich weniger geworden, ne?
Ja, aber das ist ja auch normal.
Genau, ist ja auch in Ordnung. Also was heißt in Ordnung? Eigentlich ist es natürlich schade, aber so ist halt die Gesellschaft. Also da kann man, glaube ich, niemanden einen Vorwurf machen.
Ich weiß noch nicht, ob es unbedingt so schlimm ist, wenn es abebbt, ehrlich gesagt, weil also man muss ja schauen, wofür Demos stehen.
Ja.
Und die haben ja immer ganz viel damit zu tun, dass etwas Ausdruck verliehen werden will
und
irgendwie Aufmerksamkeit für etwas generiert werden will. Das ist ja passiert. Die Frage ist natürlich, wie das jetzt so aussieht bei den Landtagswahlen im Herbst oder auch schon bei
der
Europawahl.
Richtig, wie geht's weiter? Was macht man daraus?
Ne? Was macht man daraus und wie sehr ist es dann noch im Bewusstsein der Leute?
Genau. Genau. Also ich wohne ja in einer Kleinstadt und da hat sich jetzt tatsächlich so eine Gruppe herausgebildet, eine politische Gruppe, die über alle Parteien hinweg jetzt beschlossen hat, sie wollen nochmal so eine große Aktion machen, so eine Art öffentliches Fest, auch mit KünstlerInnen auf der Bühne, die zum Teil politische Kunst machen, zum Teil aber auch nicht, um nochmal ein Zeichen zu setzen gegen Demokratie.
Gegen Demokratie.
Ja, ich wollte nur mal gucken, ob deine ZuhörerInnen wirklich gut zuhören.
Ja.
Genau, also für Demokratie.
Aber du hast jetzt schon verloren, weil die Leute, es gibt ja auch Leute, die diesen Podcast anhören, einfach. Genau, das sind die Leute, es gibt ja Leute, die das anhören, um wütend zu werden. Und die werden natürlich, die werden diesen Satz von dir jetzt rausschneiden.
Ja, stimmt.
Das machen die dann gerne. Ja. Ne? Und ich habe mich versprochen, das wird dann raus.
Genau.
Und dann wird das für immer gegen dich verwendet. Und,
genau. Oh, die Kleinstadt von Sarah Hagenberg, die veranstaltet eine AfD-Demo.
Das wäre übrigens,
dann kommen alle, aber das wäre vielleicht ganz gut, weil dann vermischt sich das endlich mal und dann sehen die vielleicht, dass es auch anders geht. Wer weiß, vielleicht nützt es ja dann gerade was.
Ich finde es ja auch ganz schön, wenn so Leute, die tatsächlich mit der Demokratie nicht so viel anfangen könnten, wenn die halt dann wirklich ganz offen und transparent Demos gegen die Demokratie. Also das, Demos gegen Demokratie ist ja auch schon wunderschön, wenn sie das aber so kommunizieren würden, so ein bisschen Ehrlichkeit im Diskurs, finde ich ja ganz gut.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, könnte ich mir echt vorstellen, dass das auch noch kommt.
Ja, okay,
leider.
Vielleicht sollte man sich das nicht wünschen. Aber also zurück zur Kunst.
Ja, genau.
Mhm. Findest du, also wie politisch muss Kunst sein in Zeiten wie diesen?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass muss das falsche Wort ist in dem Satz, weil Kunst, wenn sie Kunst ist, automatisch politisch ist. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du heute in so einer Zeit, wo die Politik ja wirklich in unseren Alltag eingreift, massiv. Also unser Leben ist ja alleine durch diese zwei riesengroßen Themen, Klimakrise und die Demokratie wird gerade so ein bisschen angegriffen und es vermehrt sich. Durch diese zwei Themen kriecht, finde ich, die Politik total in unseren Alltag hinein. Wir können uns da ja gar nicht mehr man kann ja eigentlich gar nicht mehr unpolitisch. Man muss ja Haltung beziehen, ob man will oder nicht, ganz oft bei Entscheidungen, die man trifft. Und da ja Kunst eigentlich, also ja auch die Gesellschaft abbildet auf einer neuen Ebene, auf einer anderen Ebene, glaube ich nicht, dass es ernstzunehmende Kunst gerade gibt, die komplett unpolitisch ist. Also was anderes ist es mit Unterhaltung, ne? Klar, Unterhaltung kann unpolitisch sein. Also es gibt ja auch Kolleginnen von uns, die ganz klar sagen, wir wollen überhaupt nicht dieses Thema Politik haben. Wir wollen, dass die Leute einfach nur Spaß haben und klatschen und mal 1,5 Stunden über was anderes nachdenken können, weil die Politik eben ja eh schon so in ihrem Alltag ist. Das kann man ja machen, aber ich glaube nicht, dass das Kunst ist. Das ist halt einfach dann gute oder schlechte Unterhaltung, je nachdem, ob die halt gut oder schlecht sind. Und dann kommt es natürlich noch total drauf an, welche Form von Kunst es ist. Also wir reden jetzt nur über intellektuelle Kunst, also zum Beispiel SchriftstellerInnen oder KabarettistInnen, oder reden wir auch über BalletttänzerInnen. Dann würde meine Antwort anders aussehen, weil ich bin mir sicher, dass es BalletttänzerInnen geben darf und kann, die was tanzen, und es ist nicht der Krieg der Ukraine, die sie da darstellen auf der Bühne, und es ist trotzdem Kunst. Also es kommt, glaube ich, auch auf die Kunstform natürlich an, auf die Art von Kunst. Oder wie siehst du das?
Ja, du hast natürlich recht, dass man sagen kann, wenn es, es ist interessant, dass du sagst, wenn es nicht politisch ist, ist es dann keine Kunst mehr. Also da muss ich, glaube ich, im Moment drüber nachdenken, ob es unbedingt stimmt, weil man kann natürlich grundsätzlich sagen, alles ist politisch.
Genau.
Alles ist politisch.
Hat Brecht ja schon gesagt.
Die Tatsache, dass du gerade eine wiederverwendbare Flasche in der Hand hast, aus der du jetzt trinkst, das ist, es muss kein Statement sein, weil du es ja nicht in der Öffentlichkeit machst, auch wenn ich es gerade in die Öffentlichkeit getragen habe, aber es ist ein politischer Akt, weil du das ja vermutlich nicht zuletzt tust, um weniger Müll zu produzieren. Bumm. So alles, was du tust, die Tatsache, dass wir hier sitzen, die Tatsache, dass zwei Frauen sich öffentlich unterhalten, überhaupt über Politik ist ein politischer, also alles ist politisch. Ja. Aber davon abgesehen finde ich ja grundsätzlich, dass Kunst auch gar nicht unbedingt politisch sein muss.
Nein.
Die Frage ist nur, also, ob sie es nicht sein kann.
Genau, also ich meine jetzt, also es geht jetzt, das ist jetzt, muss man auch aufpassen, dass wir jetzt nicht aneinander vorbeireden. Ich glaube nicht, dass jede Kunst engagiert sein muss oder aktivistisch. Mhm. Also es muss nicht immer das Thema Politik im Mittelpunkt stehen. Das gar nicht. Ja. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was ich so für Bücher lese, ne? Also jetzt eben, um von intellektueller Kunst zu sprechen. Ich lese jetzt gerade ein Buch von Pierre Yaravan. Und ich habe davor zwei Bücher von Zadie Smith gelesen. Und das sind ganz tolle Bücher und die sind ganz, ganz toll geschrieben. Und man könnte da stundenlang drüber sprechen, was die sprachlich gut machen in diesen Romanen. Und es geht nicht um die Politik, sondern es geht um persönliche Geschichten in diesen Büchern. Und trotzdem spielt die Politik automatisch mit rein. Weil einfach, also in dem einen Buch geht es um Liberale und Konservative. So, und die, da gibt's einen Clash. Ist ja klar, das passiert halt dann einfach, wenn zwei Familien aufeinandertreffen und die haben unterschiedliche Wertevorstellungen, dann ist da Stoffpotenzial für Literatur natürlich da. Und bei Yaravan geht es um einen jungen Mann, der in den Libanon fährt, um rauszukriegen, warum sein Vater damals die Familie verlassen hat, um im Libanon zu leben und politisch zu werden und so. Und natürlich steht diese persönliche Geschichte im Vordergrund, aber trotzdem ist das politisch. Das schwingt so passiv mit, aber das komplett raus. Also ich glaube, man müsste wirklich richtige Anstrengungen machen, um Kunst zu schaffen und das rauszulassen. Also ich sage jetzt mal so eine Liebesgeschichte, wo es wirklich nur um diese Gefühle geht. Also so ein bisschen wie der Romantik, ne? Also wenn du dir überlegst, so in der Literaturgeschichte, die Klassik war ja im Prinzip auch, ist eine riesige, total wichtige Epoche, war ja auch eine politische Epoche, weil es darum ging, dass das Bürgertum aufgebärt gegen die Adeligen Selbstbewusstsein kriegt. Das ist ja auch was Politisches, auch wenn es da um Liebesgeschichten ging. Aber das schwang natürlich trotzdem mit. Und dann kam plötzlich die Romantik und die wollte das nicht mehr. Und die hat ganz klar gesagt, nee, wir wollen jetzt nur noch Gefühle und schön und niedlich und das Männlein im Wäldchen, im Häuschen. Und dann kam aber schon ein paar Jahre später Büchner und Heine haben gesagt, um Gottes Willen, wir können das nicht ausgrenzen. Wir können jetzt nicht irgendwie das Mittelalter verherrlichen und so tun, als wäre es früher schöner gewesen, sondern wir leben im Jetzt und das muss auch irgendwie in die Kunst rein. Und also die waren jetzt wirklich engagiert, die haben sehr engagierte Literatur gemacht, aber das muss man ja nicht. Aber ich glaube, wenn du wirklich einen Roman schreibst heute, kannst du das Thema nicht rauslassen. Also stell dir vor, du machst irgendwie einen Roman über ein Pärchen, die sind jetzt beide weiß, privilegiert, deutsch, leben in Deutschland, haben Mittelschicht, haben genug Geld. So, und dann fahren die in Urlaub oder sie fliegen eben in Urlaub. Aha, okay, die fliegen schon mal. Aha, interessant. Oder nehmen sie den Zug. Aha, interessant, warum nehmen die den Zug? Was passiert in der Wohnung? Da wird geputzt von der Putzfrau. Ah, die kommt aus Rumänien, interessant. Also es spielt ja automatisch überall mit. Man kann es ja nicht rauslassen.
Ja, und genau das meine ich. Also du kannst, genau, du kannst eine Liebesgeschichte nicht ohne ihren Kontext erzählen,
genau.
Und ich finde, das sagt im Grunde auch außerhalb der Kunst alles über unser Zusammenleben aus, weil du kannst ja auch eine Liebesgeschichte nicht leben ohne den Kontext.
Ja.
Also es spielt ja eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob du weiß bist oder ne, ob du privilegiert bist oder nicht oder ob dein Alltag vor allem von Geldsorgen geprägt sind ist. Das heißt, ich glaube auch, dass man es nicht komplett ausklammern kann, weil sobald du etwas über die Welt sagst, sagst du natürlich was über das menschliche Zusammenleben und, haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen, das ist ja, was Politik im Grunde ist, die Organisation unseres Zusammenlebens. Ja. Aber ich finde wirklich die Frage interessant, inwiefern sich Leute, die, ich sage jetzt mal wirklich im weitesten Sinne Kunst machen, ne? Es kann auch Unterhaltung sein, sie sich positionieren müssen. Und ich finde nämlich...
Ah, okay, das ist was anderes.
Ja. Genau, also ich finde, es gibt zum einen... Also ich, natürlich ist es totaler Quatsch, dass jetzt Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, verpflichtet sind zu sagen, ob sie jetzt FDP oder CDU wählen. Mhm. So, das ist ja totaler Unsinn, ne? Darum geht es ja nicht. Ich finde aber, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und damit ja auch einfach eine Stimme haben, die gehört wird.
Ja.
Das ist ja ein wahnsinniges Machtinstrument, das immer so unterschätzt wird, dass sie damit eine Verantwortung haben, sich, sagen wir mal, sich menschenrechtlich zu positionieren.
Ja.
Also politisch ist dann noch die Frage. Ne? Also man muss natürlich nicht sagen, welche Partei man wählt. Das ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Ne?
Ja.
Also,
aber so... Ne, also ein klares Ja für die Demokratie, sowas. Also Helene Fischer, wir sprechen jetzt von Helene Fischer, oder? Taylor Swift?
Zum Beispiel.
Ja, ja, genau.
Zum Beispiel. Mhm. Helene Fischer, das ist wirklich cool, weil Helene Fischer ist vielleicht, also alle sagen ja immer, sie sei in die Mitte der Gesellschaft. ich glaube, dass Helene Fischer tatsächlich eine wirklich breite Masse anspricht in dem, was man... vielleicht als Mitte der Gesellschaft bezeichnen kann. Ich weiß es nicht. Eigentlich ein bescheuerter Ausdruck, ne? Aber sagen wir mal, sie erreicht wahnsinnig viele Menschen. Wirklich viele, so wie auch Menschen, die ich zum Beispiel niemals erreichen würde, obwohl ich genauso gut singen und tanzen kann. Ich will es mal erwähnen.
Ich weiß.
Ja, ich mache das auch gerade währenddessen. Privatvorstellung, ihr könnt es leider nicht sehen, das ist ein Podcast.
Ah, ihr verpasst was. Ja. Wenn ihr wüsstet, da schlummern die Talente.
Ja, genau. Aber ich könnte die niemals erreichen, weil mich wahrscheinlich irgendwie... weiß ich nicht, 5/6 der Leute, die sich auf Helene Fischer einigen können, niemals auf mich einigen könnten, sondern mich einfach hassen. Ne?
Ja, und, noch nicht mal. Oder dich einfach gar nicht kennen.
Ja, okay. Ja, ne? Das ist ein großer Faktor, muss man sagen.
Weil natürlich, also Helene Fischer emotionalisiert, also was sie macht, spricht halt sehr die Emotionen an und was du machst, spricht sehr den Kopf an. Und es gibt eben viele Menschen, die, wenn sie frei haben, dann wollen sie nicht noch weiterdenken, sondern, und das kann man ja auch verstehen, wenn du wirklich, du bist alleinerziehend, hast einen super anstrengenden Job, bist völlig überfordert und dann willst du am Ende nur noch so ein bisschen... so schöne Gefühle kriegen und das kriegen sie dann von Helene Fischer.
Ja, das ist ja auch toll. Also es ist ja auch alles richtig. Aber ich meine nur, sie ist natürlich eine öffentliche Figur, auf die man sich wahnsinnig gut einigen kann. So, ne? Und sie hat sich positioniert und das fand ich gut.
Ja, natürlich, total gut.
Ja.
Total gut. Ich weiß noch, dass ich kenne den einen Liedtexter von Helene Fischer und ich weiß noch, dass ich vor Jahren schon zu ihm gesagt habe, wieso sagt Helene denn nicht mal was? Also die muss ja gar nicht, es geht ja nicht darum, dass sie politische Lieder macht oder gesellschaftskritische Lieder. Und das ist eben der Unterschied. Also die Frage war ja, soll Kunst politisch sein? Und da geht es ja jetzt eigentlich gar nicht darum, dass die Kunst politisch wird, sondern dass sie zwischen der Kunst, ne, also ich mache jetzt einen sehr weiten Kunstbegriff, die Lieder von Helene Fischer, sagen wir jetzt, das ist auch alles Kunst, und dazwischen sich aber einmal klar äußert mit einem Statement für Demokratie. Sowas. Und das hat sie ja getan und Taylor Swift ja auch. Und das war bestimmt nur, weil die Zeiten draußen gerade so sind, wie sie sind. Sonst hätten sie es nicht gemacht. Aber jetzt haben sie sich gedacht, jetzt ist es vielleicht mal angebracht, das zu tun. Und man hat ja auch gemerkt, dass es tatsächlich total viele Helene Fischer-Fans gab, die daraufhin gesagt haben, was so eine ist die? Oh, das finde ich jetzt aber doof. Also sie hat mit Sicherheit auch Fans verloren dadurch. Aber das ist ja trotzdem deswegen umso stärker, dass sie sich das getraut hat.
Findest du, dass das genug passiert?
Das ist also,
du meinst, auch so unter Kolleginnen und Kollegen? Also es muss ja gar nicht unbedingt die berühmteste, eine der berühmtesten Personen Deutschlands sein, sondern so insgesamt findest du, dass die Leute sich genug politisch äußern?
Also das, was ja ganz, ganz, ganz schwierig ist, dass manchmal so ein Statement auch dazu führen kann, dass es für die künstlerische Karriere ein Schritt nach vorne ist. Also es ist jetzt total fies, weil es jetzt sozusagen, genau, also man könnte sozusagen manchen Künstlern, die komplett, oder Künstlerinnen, die komplett unpolitisch sind, vorwerfen, dass wenn sie sich jetzt in dieser Zeit politisch äußern, dass sie das nur machen, damit sie Zuspruch kriegen von all den vielen, die jetzt gerade auf den Demos waren und sagen, aha, guck mal, also vorher habe ich mit Helene Fischer nichts anfangen können, aber jetzt, wo sie sich politisch äußert, jetzt gehe ich auch mal auf ein Helene Fischer-Konzert. Also sie hat ja nicht nur Fans verloren dadurch, sondern natürlich gab es auch viel Respekt und Anerkennung dafür. Und man könnte jetzt natürlich auch solchen eher unpolitischen KünstlerInnen vorwerfen, dass sie das nur machen, um halt ihre künstlerische Karriere so ein bisschen nach vorne zu schieben oder sich somit in die Medien zu schieben. Ne? Und das ist total gemein, dass es so ist, aber das könnte für den einen oder anderen auch ein Grund sein, es nicht zu machen.
So meinst du das, dass sie es nicht machen, um nicht als heuchlerisch wahrgenommen zu werden. Also ich glaube, speziell bei Helene Fischer, ohne jetzt die die ganze Debatte auf Helene Fischer zu konzentrieren, die hat es natürlich überhaupt gar nicht nötig. Also vermutlich hat sie das aus einem ehrlichen Bedürfnis gemacht, wer weiß, aber ich glaube das schon. Ja. Aber du meinst, dass da die...
dass da auch eine gewisse Scheu eine ist, ne?
Ja.
Dass sie sozusagen, also so wie wir, die so viele gesellschaftskritische KünstlerInnen sich gegenseitig kennen und schätzen, gibt es da bestimmt auch so eine Blase unter den eher unpolitischen und das dann, die hat jetzt auch, weil ganz oft, wenn du unpolitische, nicht gesellschaftskritische Kunst machst, dann bist du das ja auch gar nicht gewohnt. Und dann kann es sein, dass so ein politischer Kommentar auch ein bisschen einfach daherkommt. Ne? Mhm. Also wenn du einfach nur sagst, übrigens, wählt nicht die AfD.
Ja.
oder ich will nicht die AfD. Dann ist das natürlich nicht künstlerisch nicht besonders wertvoll. Es ist ein politisches Statement, aber es ist künstlerisch nicht wertvoll.
Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist vielleicht ist das ein Punkt. Also ich bin wirklich überhaupt gar kein Fan von dem Gedanken, also weil ich habe die Frage dir ja gestellt, aber ich bin gar kein Fan von dem Gedanken, dass Kunst politisch sein soll.
Ja,
also ob
sie
es muss, haben wir eben nochmal gesprochen, weil sie nicht anders kann, ist noch was anderes, aber dass sie irgendwie, dass Kunst aktivistisch sein muss, bin ich absolut gegen, weil stell dir vor, es gäbe nur, das wäre super nervig, ne? Haben wir gar keine Lust drauf.
Ja.
Das finde ich Quatsch. Was ich allerdings wichtig finde und was ich davon abgrenzen möchte, ist die Frage, jetzt kommen wir, verlieren uns ein bisschen in dieser Debatte. Egal, bleiben wir kurz.
Aber ich finde es voll spannend.
Gut, weil dass du, aber ich meine, die Leute, die zuhören, völlig egal.
Keine Ahnung,
Hauptsache, du
egal.
Nein, aber die Frage, ich finde, was eine andere Frage ist, und die würde ich nicht so eindeutig mit Nein beantworten, ob auch Kunst der Moral unterworfen ist. Das ist auch so eine Debatte, die schon mal geführt wurde. Es gab mal so eine, Diskussion bei Radio 1, mit Dieter Nuhr und Florian Schröder war dann noch und
du,
Harald Martenstein.
Genau,
ich saß da mit Dieter Nuhr und dann wurden immer so Leute zugeschaltet. Ne? Anna Doshime war auch irgendwann zugeschaltet und ich glaube, Anni Hartmann war auch
stimmt.
Kurz. So. Und es herrschte, also jetzt ein bisschen blöd, dass da genau so eine Geschlechtertrennung gab, aber es herrschte tatsächlich eher unter den Männern nicht unbedingt in allem Einigkeit, aber doch eine recht große. Also es fiel sehr häufig das Wort Ambivalenz, weil ich glaube, dass alle das Gefühl hatten, das ist ein kluges Wort, das sage ich mal. Ich bin ganz böse gerade, aber es war wirklich so ein bisschen so, ja, Kunst muss ambivalent sein.
Ja,
und so.
Ja,
zwar, nur Kunst ist ja, also die Freiheit der Kunst ist natürlich wahnsinnig wichtig, um interessante Kunst zu machen. Was ich aber für absoluten Unsinn halte, ist zu sagen, dass die Kunst über der Moral steht, weil Kunst ist immer noch was, was Menschen tun und nichts, keine menschliche Handlung darf über der Moral stehen.
Ja.
Was also für ein Unsinn, ne? Und deswegen musst du natürlich dich nicht immer hinstellen und sagen, das ist gut und das ist böse. Oder im schlimmsten Fall, wenn wir über Politik sprechen, das ist richtig, das ist falsch, so muss Politik gehen. Das wirklich gar nicht. Aber unmoralische Kunst finde ich absoluten Bullshit.
Ja, jein. Also grundsätzlich gebe ich dir da recht. Also mich interessiert
ich muss noch einen Halbsatz gleich hinterher schieben, aber sag erst mal.
Okay. Sowas kann ja auch Provokation sein.
Das wäre mein Halbsatz gewesen. Ich spreche nicht von der Provokation. Ich spreche nicht von dem, was vordergründig passiert.
Ja.
Du kannst das Größte, du kannst einen schlechten Menschen darstellen, sozusagen. Du kannst den sogar anziehend machen. Du kannst eine Figur haben, die tatsächlich ambivalent ist und dadurch spannend wird. Das kannst du alles machen. Aber du musst dir, glaube ich, als Kunstschaffende oder Kunstschaffender immer die Frage stellen, was ist denn das, was ich eigentlich sage?
Ja.
Also was ist das, was ich erreichen möchte? Möchte ich jetzt tatsächlich völlig platt Vergewaltigungen, Entschuldigung, dass ich das Wort ohne Vorwarnung gesagt habe, ne? Aber verherrlichen möchte ich das?
Ja.
Weil dann sage ich, nee, warum solltest du das tun? Bloß weil du es künstlerisch schön aufbereitest? Nee. Aber wenn du jetzt das Schreckliche daran zum Beispiel darstellen möchtest und du kannst das dadurch tun, dass du die Figur aber anziehend machst, die Figur interessant machst, die Zuhörer, Zuschauer oder Innen wirklich sich in die Figur reinfühlen lässt und es dadurch viel realer und viel eindrücklicher wird, dann ist das für mich nicht Kunst, die irgendwie unmoralisch ist, im negativen Sinne, also im verneinenden Sinne, sondern dann kannst du ja trotzdem etwas Wahres und Interessantes darüber sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich gebe dir auch da recht, wobei ich auch da das Wort muss, da würde ich vielleicht nicht hundertprozentig unterschreiben, also ich glaube nicht, dass Kunst das muss, aber ich würde mir das wünschen.
Kunst was muss?
Ich will, dass Kunst sozusagen, dass man sozusagen, wenn man Kunst macht, diese moralische Ebene mitdenken muss. Also ich glaube, sie muss es nicht, weil sie eben frei ist, deswegen darf sie auch anders. Aber ich empfinde, wie du, die Kunst, die es nicht tut, ist sie als Bullshit. Also genau.
Ja. Also ich habe nicht gesagt, doch, ich habe vielleicht das Wort muss bestimmt 10-mal verwendet gerade, aber meine Ausgangsthese war ja sozusagen, Kunst darf, weil sie immer noch eine menschliche Handlung oder das Ergebnis einer menschlichen Handlung ist, nicht über der Moral stehen. Das bedeutet natürlich, du kannst natürlich auch sagen, ja, ich will gar keine moralische Aussage treffen über irgendwas. Auch wieder die Frage, ob das überhaupt geht.
Genau.
Ne? Aber sich drüber stellen, das finde ich irgendwie Quatsch. Ich würde gerne zu was Fröhlichem kommen. Wollen wir über was Fröhliches?
Ja,
was total Fröhliches. Cool. Und zwar das hier.
Neues vom Weltuntergang.
Neues vom Weltuntergang klingt doch schon super fröhlich.
Ich wusste, dass du es ironisch meinst.
Ich meine gar nicht. Nein. Ich meine das total ernst. Weil Neues vom Weltuntergang ist eigentlich tatsächlich so unsere kleine, schöne Klimakrisenbegleitrubrik, die immer super deprimierend ist, aber heute nicht.
Aha.
Heute ist sie total fröhlich,
okay.
Denn es gibt endlich mal eine gute Nachricht. Schokolade wird jetzt nämlich deutlich teurer. Und warum das so ist, erklärt das Team vom YouTube-Kanal Klimaneutral.
Über 90% der Regenwälder in Westafrika sind bereits zerstört. Allein für den Kakaoanbau wurden 600 Millionen Hektar abgeholzt. Das ist fast 17-mal die Fläche von Deutschland. Obendrauf kommt natürlich noch der Klimawandel. Wärmere Temperaturen und unregelmäßige Niederschläge bedeuten vermehrte Dürren. Und das macht die Flächen natürlich anfälliger für Krankheiten und Brände.
Das heißt, mehr Missernten, höhere Preise für Kakao und teurere Schokolade. Und das sind doch großartige Nachrichten, weil ich habe mir gedacht, vielleicht ist es das, was es braucht. Weißt du? Also vielleicht ist es das, was es braucht, um bei den Leuten endlich, du schüttelst jetzt schon mit dem Kopf, jetzt sei doch nicht so, sei
so
doch nicht
leid.
So pessimistisch, um
so
endlich ein Bewusstsein für, ach, dann sag halt.
Ich glaub's nicht. Ich würde es so gerne glauben. Ich glaub's nicht. Haben die Menschen, die gelitten haben an der Überschwemmung im Ahrtal, tatsächlich auch jetzt ein neues Bewusstsein für Klimakatastrophen und ich sage jetzt mal ganz platt, fliegen weniger, kaufen Bio ein, Fairtrade, konsumieren weniger? Gibt es da eine Studie?
Das weiß ich nicht, wobei man fairnesshalber sagen muss, ich glaube, die sind noch ganz schön beschäftigt da.
Zum Teil,
also
ja.
Also alle ja. Änderungen in ihrem Leben, in ihrer Lebenswirklichkeit können natürlich mit vielem zusammenhängen, zum Beispiel auch damit. Das weiß ich nicht, aber es ist Schokolade. Jetzt komm, es ist schon... Es gibt Studien, dass irgendwie bis 2050 die Hälfte der weltweiten Anbauflächen für Kaffee bedroht sein könnten.
Ja, das.
Wenn
ja.
schon nicht Schokolade.
Dann der Kaffee.
Dann come on. Mhm. Aber ich meine, okay, 2050 ist natürlich jetzt blöderweise ne? auch sozusagen noch zu lange hin, um dann.
Da trinkt wahrscheinlich eh keiner mehr Kaffee, weil es einfach schon so düster aussieht. Ja, nee, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Schokolade. Das Bewusstsein, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, weil, also es gibt ja die Leute, die eh schon in Bioladen gehen und, also man muss ja sagen, sogar im DM gibt es inzwischen Schokolade, die Fair Trade ist und Bio. So, und vegan. Es gibt inzwischen Rittersport vegane Schokolade. So, da ist natürlich trotzdem Kakao drin, ist klar, aber so, also es gibt, scheint ja irgendwie doch bei vielen irgendwie angekommen zu sein, dass man vielleicht ein bisschen sensibler ist beim Einkaufen, sonst würde Rittersport sich diesem Thema ja nicht irgendwie annehmen. Also es gibt ja Leute, die da schon irgendwie sensibilisiert sind, aber die sich sozusagen das leisten können, dann diese eh schon teurere Schokolade zu kaufen, die können die sich natürlich auch kaufen, wenn die doppelt so teuer ist. Das geht natürlich trotzdem noch. Und die anderen, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es dann so Großkonzerne gibt wie Lidl, Aldi, die das dann irgendwie so ein bisschen, die dann das so verrechnen, weißt du, die dann die Bio-Fairtrade-Schokolade noch teurer machen, um dann die anderen immer noch möglichst billig zu halten. Oder die jetzt gerade noch Bio kaufen, kaufen dann halt die konventionell hergestellt.
Wie du all meine Hoffnungen zerstörst, ist das furchtbar. Ich meine, es muss doch was geben. Also es wäre ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass es dann irgendwie, also wenn es wirklich keine Schokolade, also wenn man sagen würde, okay, die wird nicht einfach doppelt so teuer, sondern wenn es so weitergeht, gibt keine Schokolade mehr. Könnte man nicht so, alle sagen doch immer, das war ja bei Corona auch so und jetzt bei Klimawandel ist es doch auch immer so, Panikmache, vielleicht sollte man mal Panik machen. Okay, wir machen das so. Es muss doch etwas geben, das die Leute dazu bringt, zu sagen, okay, wenn es das nicht mehr gibt, was wäre das bei dir? Was wäre die eine Sache, also du hast ja sicherlich sowieso ein Bewusstsein dafür schon, aber was wäre die eine Sache, wenn es die wirklich quasi nicht mehr erschwinglich gäbe, nicht einfach doppelt so teuer, sondern nicht mehr erschwinglich gäbe, dann würdest du den größten Klimawandelschreck bekommen und würdest alles ändern und alleine die Welt retten.
Wenn ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen könnte, also wenn ich nicht mehr wohnen könnte, wenn ich draußen auf der Straße leben müsste.
So weit muss es kommen.
Ja, ja. Also ich meine, natürlich lebe ich ja eh schon relativ klimabewusst, aber ich kenne natürlich auch die Statistiken, dass reiche Menschen natürlich einen viel, viel schlechteren CO2-Fußabdruck haben als die Armen, weil sie einfach mehr Geld haben. Und ich stelle das an mir eben leider auch fest, dass, ja klar, ich kaufe jetzt weniger Schokolade seit ein paar Jahren. Ich kaufe jetzt zum Beispiel nur noch Zartbitter, weil ich da nicht mal so viel esse, weil mir die nicht so gut schmeckt. Und die ist dann Fairtrade und ohne Milch. So, ganz toll. Und ich fahre Zug zum Beispiel. Ne? Ich fahre zu meinen Auftritten mit dem Zug und ich habe 60 Auftritte im Jahr. Das heißt, sind 120 Fahrten. Also ungefähr jeden dritten Tag fahre ich mit der Deutschen Bahn. Ja. Das ist ein Opfer, wenn man so will. Aber ich fahre erste Klasse, weil ich mir das leisten kann. So, und das können sich andere dann schon wieder nicht leisten. Und dann ist es schon wieder nicht mehr ganz so cool, Zug zu fahren. Und das kann ich nur, weil ich mir das leisten kann. Oder ich habe jetzt unsere Wohnung vergrößert. Wir machen jetzt eine Bad drin. Ja, wir hatten eine Wohnung.
Du kannst zaubern. Nein, du hast angebaut.
Ja, wir haben unsere Wohnung und wir haben zwei Wohnungen gekauft, unsere und die drüber. Und die obere hatten wir vermietet.
Okay.
Und dann haben wir eben irgendwann, das haben wir aber von vornherein fairerweise auch den sehr jungen Mietern gesagt, dass wir irgendwann Eigenbedarf anmelden, wenn die Kinder größer sind und wir ein bisschen mehr Platz brauchen. Und das haben wir getan und dann haben wir eine Wendeltreppe eingebaut. Und ja, oben sind Schrägen und da ist es also nicht so hoch wie der Altbau unten. Und ja, das sind die Schlafzimmer, da müssen wir nicht so viel heizen. Trotzdem hat sich natürlich unser CO2-Fußabdruck dadurch verschlechtert, völlig klar. Mhm. Und also natürlich neigt man dazu, wenn man mehr Geld hat. Man kann sich das immer, also wir können uns halt so ein bisschen unser gutes Gewissen erkaufen, dadurch, dass wir dann eben Fairtrade oder ich kann ganz stolz erzählen, ich fahre Zug. Aber wenn ich ehrlich bin, ich fahre halt erste Klasse. So, und deswegen ist es sowieso so die große Frage, ob man jetzt wirklich diese Klimakrisenleugner, ob man so Energie daran stecken sollte, die Klimakrisenleugner dazu zu bringen, an die Klimakrise zu glauben. Oder ob wir sozusagen lieber so in unserem Klientel, die das eh schon wissen, also nein, in dieser Kleinstadt, in der ich wohne, um noch ein weiteres Beispiel zu bringen.
In dieser Nazi-Kleinstadt, wogegen die Demokratie ja, genau, demonstriert
stimmt,
wird. Ja.
Stimmt, genau. So, da gibt es Grünen-Wähler, die ja, und das ist jetzt natürlich jetzt nichts Außergewöhnliches, sondern das ist halt auch normal, die haben einfach drei Autos. Weil der Mann hat einen Firmenwagen, das wird halt bezahlt. So, da kann man ja nicht Nein sagen, das wird halt bezahlt. Da gibt es ja auch nicht so viele öffentliche bei uns. Also da musst du dann halt schon auch, da gibt es keine öffentlichen Verbindungen, da musst du dann sozusagen ein Auto haben, um dahin zu kommen. Dann haben die aber einen VW-Bus, weil sie ja jetzt auch nicht mehr fliegen wollen. Und sie wollen ja jetzt auch viel mehr Regionalurlaub machen. Da braucht man dann halt einen VW-Bus, um da dann auch übernachten zu können. Ist ja auch total, total klimafreundlich gedacht. Und dann ist es aber natürlich für die Frau blöd, mit dem VW-Bus immer zu weiten Strecken zu fahren. Ist ja auch Benzinverbrauch und auch nicht gut für die Umwelt. Deswegen hat die dann noch ein E-Auto.
Krass,
und, aber die wählen halt aus Überzeugung grün und reden sich auch ein, dass sie total umweltbewusst leben, weil Sie haben ja ein E-Auto.
Ja, ich verstehe. Also ich meinte jetzt allerdings auch gar nicht so, dass man sich unbedingt auf die Leute, die den Klimawandel leugnen, konzentrieren müsste, weil ich glaube, dass das gar nicht die Mehrheit ist, ohne die Statistik.
Nein, auf keinen Fall.
Sondern tatsächlich die bequemen und damit, da fasse ich uns auch drunter.
Ja.
Also
ja,
es ist natürlich so, wir leben in einem System, in dem wir tatsächlich nicht klimaneutral leben können aktuell so, aber wir könnten, ist ja klar, wir könnten es auch besser machen.
Ich könnte zweite Klasse fahren.
Ja, wobei ich nicht weiß, wie groß der Unterschied jetzt, was den CO2-Fußabdruck ist.
Vermutlich
zwischen den beiden Klassen, aber das ist eher so eine,
mehr, oder? Weil so, ich glaube, es ist ein
vielleicht, aber das ist, glaube ich, eher ein Kapitalismusproblem vielleicht als ein Klimawandelproblem, ich weiß es nicht. Ich habe immer so das Gefühl, das Problem bei diesem ganzen Klimathema ist, wie bei so vielen Themen, aber bei dem gibt es ja eine große Dringlichkeit, die Komplexität und die damit einhergehende Hilflosigkeit oder das Gefühl von Hilflosigkeit und die daraus folgende Konsequenz, dass man so ein bisschen so ein, ach komm, jetzt ist auch egal, Problem. Also dass es so unkonkret ist, ne?
Ja,
wenn du jetzt...
Ja, genau.
Wenn du jetzt irgendwo mit dem Auto hinfährst, anstatt mit dem Zug zu fahren, dann spürst du nicht direkt eine Konsequenz.
Genau.
Dafür
ist das Thema zu komplex.
Ja, und deswegen, also klar, ich sage das dann so aus Spaß, come on, Schokolade muss es ja doch jetzt reißen. Aber manchmal denke ich wirklich, wenn es irgendwie so, also stell dir mal vor, es wäre jetzt einfach so, dass sie sagen, hör zu, wir müssen das und das und das ändern, denn sonst wird es in 5 Jahren keinen Kaffee mehr geben. Also wirklich, es wäre so.
Ja.
Ne? Es wäre nicht einfach, der ist doppelt so teuer, die Reichen können sich den noch leisten, die ja eh das größere Problem verursachen, sondern den gäbe es dann nicht mehr. Dann ist Kaffee vorbei in 5 Jahren.
Ja.
Was meinst du, was dann passieren würde? Und ich wünsche mir, ich weiß, dass es nie so einfach wird, aber ich wünsche es mir ein bisschen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass da was passiert, weil es ja erst in 5 Jahren passiert. Und nicht jetzt. Und ich glaube tatsächlich leider, also da werden jetzt wahrscheinlich auch ganz viele gleich ganz laut Buh rufen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir Verbote brauchen, dass es nicht anders geht. Dass wir uns so gewöhnt haben an so einen gewissen Lebensstil. Und wenn gewisse Dinge nicht einfach verboten werden oder reduziert werden, dass es dann nicht funktionieren wird. Also vielleicht bin ich da sehr pessimistisch veranlagt, aber so wie ich den Menschen einschätze und das beobachte ich eben auch an mir selber, wenn ich jetzt sozusagen das Verbot hätte, dass ich nicht größer mit einer vierköpfigen Familie nicht größer leben dürfte als auf 120 Quadratmetern, dann hätte ich unsere Wohnung nicht vergrößern können. Also ich hätte dann einfach den beiden jungen Mietern oben die Wohnung gelassen. Die hätten wahrscheinlich, irgendwann wäre die Frau schwanger geworden und die hätten da ihre Familie gegründet und wir wären einfach unten geblieben und fertig. Mhm. Aber es gab dieses Verbot nicht. Und dann habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, aber ich mache es trotzdem.
Ja, du hast nur das Wort einfach benutzt, wenn ich mich nicht irre. Wir brauchen einfach Verbote.
Und ach so, das ist falsch. Ja.
Vielleicht unterstelle ich dir auch was und ich habe selber dazu gedacht. Aber ich glaube, dass es so einfach nämlich eben auch
überhaupt
wieder nicht ist.
Also, nee, gar nicht. Also ich sage, nee, Entschuldigung. Da, wenn ich das gesagt habe, es kann gut sein, dann ist es natürlich völlig falsch, weil es ist eben überhaupt nicht einfach. Und das merkt man ja auch an der Regierung gerade, dass es nicht einfach ist.
Aber ich meine nicht nur, dass es nicht einfach ist, die durchzusetzen, weil wir ja nun mal glücklicherweise in einer funktionierenden Demokratie leben und man nicht einfach so sagen kann, wir verbieten jetzt. Ne?
Genau.
Das ist gar nicht so sehr, was ich meine, sondern ich glaube, dass der Wandel eben, ist jetzt auch nicht ganz, ganz neu, aber eben auch in den Köpfen und in den Herzen stattfinden muss, weil er sonst in einer Demokratie nicht funktioniert.
Ja.
Also du hast zum einen das Problem, das du ja im Grunde schilderst, das ist, ich zitiere mich jetzt selber, weil ich da irgendwann einen Text drüber geschrieben habe, aber dieses Problem der Verantwortungsdiffusion, nämlich genau das, du machst was und du spürst, also niemand weiß, dass du es warst,
ehrlich
gesagt, weil du eben nicht irgendwie in einer Zweier-WG wohnst, wo die eine Person was macht und die andere Person weiß, die eine war es, weil wer auch sonst, sondern wir leben hier halt mit über 84 Millionen allein schon in diesem Land und weltweit ist es natürlich noch viel größer, das Problem. Das heißt, man bekommt immer das Gefühl, ja, ist ja jetzt egal, ob ich das mache oder nicht, weil es hat ja keine direkte Konsequenz und die anderen machen es ja auch. Das ist ja das Grundgefühl, das man hat.
Genau.
Und da ist natürlich die Konsequenz zu sagen, ja, es braucht, man kann sagen Verbote, man kann sagen, muss klare Regeln geben. Ist natürlich klar, also wenn das nicht irgendwie Konsens wäre, dann hätten wir keine Gesetze, faktisch, grundsätzlich bei allen Themen. Aber ich glaube, das ist Aufgabe für die Politik, aber es muss ja auch eine Bereitschaft für diese Regeln geben.
Genau, unbedingt.
Und das ist das Umdenken in den Köpfen.
Richtig.
Und da habe ich das Gefühl, es gibt auch medial so viele Versuche und es gibt so viele Initiativen, die irgendwie alle versuchen aufzuklären und das alles, dieses ganze Thema zugänglich zu machen. Und es ist ein komplexes Thema. Es ist ein, blöd gesagt, eigentlich ein einfaches Problem, aber es ist ein komplexes Thema. Und es ist eben auch nicht so, dass es nur eine Maßnahme gibt und dann ist gut. Also man kann sagen, so, jetzt machen wir Tempolimit und dann ist das Problem gelöst. Also gerne Tempolimit, ne? Dann ist das Problem eben nicht gelöst. Sonst könnte man diese eine Diskussion über das eine Ding führen und dann wäre es okay. Aber es ist immer so, ja, dann muss das noch und dann muss da im Gebäudesektor noch und dann muss auf der und was ist mit dem Verkehrssektor und so. Du musst auf so vielen Ebenen und an so vielen Stellschrauben irgendwie was machen und das ist für die Leute nicht zugänglich genug, habe ich das Gefühl. Und dann wünscht sich etwas in mir, ein kleiner naiver Teil, dass du nicht mit dem Kopf schüttelst, wenn ich sage, hey, die Schokolade könnte dies nicht rausreißen. Verstehst du?
Also ich finde das Thema Tempolimit eigentlich total gut, jetzt als Beispiel, weil es ja wirklich erstaunlich viele gibt. Ich glaube, die Mehrheit wünscht sich ja ein Tempolimit und trotzdem fährt, glaube ich, die Mehrheit auch oft über 130. Und das heißt, da ist genau das passiert, was ich mir wünschen würde für die ganze Gesellschaft, dass viele einsehen, ihnen würde ein Verbot helfen. Also sie schaffen es nicht aus eigener Kraft, aber sie wünschen sich das Verbot, damit sie es dann nicht mehr machen. Also das ist ein bisschen
ist noch
bescheuert.
Ich glaube, das ist allein, du hast recht. Darüber hinaus ist es aber natürlich so, dass ein Tempolimit ja nur dann was bringt, wenn es alle machen.
Genau.
Also, dass du deine Wohnung nicht vergrößerst, bringt auch was. Also es bringt was, wenn du es machst, weil du es machst. Aber wenn auf Autobahnen dieses Tempolimit nicht herrscht, also man muss sich ja in diesen Verkehr eben auch einfügen. Ich bin keine Autofahrerin, was erzähle ich dir, ne? Aber man muss sich ja irgendwie einfügen und wenn jetzt sich sonst niemand ans Tempolimit hält, dann ist ja der Verkehrsfluss nicht besser, nur weil es dann drei machen.
Ja gut, aber so auf der Autobahn könntest du ja theoretisch schon immer auf der einen Spur fahren und langsamer fahren. Aber wenn du eben weißt, also ich bin auch keine Autofahrerin, aber ich kenne AutofahrerInnen und die sagen natürlich ganz klar, ja, aber wenn die da alle so schnell fahren, dann fahre ich da halt irgendwie mit. Das ist so ein bisschen so ein Gruppenzwang-Ding. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass es das gibt, weil dann machen es alle so und dann mache ich es auch richtig. Und genauso glaube ich eben auch, dass wir alle dazu bringen müssten, einzusehen, dass es sozusagen, dass wir, weil wir eben zum Glück in der Demokratie leben und es nicht einen gibt, der sagt, so, wir machen jetzt hier Verbote, sondern dass wir uns von der Politik Verbote wünschen für uns selbst, um uns zu schützen, unsere Kinder und die Umwelt oder das Klima. Und dann könnte die Politik auch Verbote machen, weil es sozusagen im Einverständnis ist mit den Menschen.
Genau. Also nur als letztes Ding für diese
Schokolade.
Nein, das ist Tempolimit. Es ist natürlich dann, du kannst natürlich auf dieser einen Spur fahren, aber wenn es die Regelung für alle gibt, dann sind eben auch alle Spuren dafür gedacht. Ne? Also dann hast du auch wirklich, dann musst du nicht unbedingt hinter dem LKW kleben, um dich dran zu halten.
Ja. So.
Ja, das stimmt. Okay. Dann sagen wir also, wir quasi zum Abschluss dieses Podcasts, wir machen ein Schokoladenverbot für alle, die auf der Autobahn schneller fahren als 130.
Ja, oder die bereit sind für dieses Verbot, die für sich selbst. Ich bin bereit für das Schokoladenverbot. Wärst du bereit für ein Schokoladenverbot?
Ich kann ja gar keine Schokolade essen wegen Migräne. Ich kann ja keine Süßigkeiten essen. Für mich ist das easy. Ich trinke auch keinen
Kaffee.
Für mich
wär's krass.
Also ich kann halt leider nicht Auto fahren, aber ich glaube, ich mache einen Führerschein, weil ich kann mit 200 über die Autobahn brettern, weil ich ja von diesem Schokoladen- und Kaffeeproblem nicht betroffen bin. Weißt du? Ja. So ist es. Naja, hey, das war Bosettis Woche für heute. Das war es aber natürlich noch nicht ganz, denn wie immer gibt es auch von dieser Folge eine etwas längere Version in der ARD-Audiothek. Wir reden noch über Berühmtheiten. Wir reden nochmal über Helene Fischer, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir reden über die Superkräfte, die ich gerne hätte und vielleicht ja auch schon habe. Das heißt, wenn ihr das hören möchtet, dann ist jetzt der Moment, in die ARD-Audiothek umzusiedeln. Wenn ihr das nicht möchtet, dann, wenn ihr genug gehört habt, dann war es das allerdings doch für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr das wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de, denn wir mögen keine Kritik, wir mögen nur Lob. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren und ihr dürft natürlich auch andere Podcasts in der ARD-Audiothek hören. Zum Beispiel könnt ihr mal bei der neuen Staffel von Die Paartherapie von NDR2 reinhören. Da geht es um Eifersucht, um Dauerkonflikte mit dem Partner oder der Partnerin und um all die anderen Probleme, die viele kennen, aber über die kaum jemand offen redet. Denn der Podcast begleitet Paare auf ihrem Weg zur Paartherapie. Deshalb heißt er so. Die neue Staffel gibt es jetzt in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und die nächste Folge von Bosettis Woche gibt es in 2 Wochen am 19. April. Dann kommt Friedrich Küppersbusch mal wieder vorbei. Da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst, Sarah. Das war
Danke
schön.
Dir.
Es war super deprimierend mit der Schokolade, aber es war schön.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.